Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Weiter mit Georg Ehring am Mikrofon. Und jetzt geht es um Wissenschaft und Forschung. Da und dazu ist Sophie Stiegler ins Nachbarstudio gekommen. Mit welchen Themen?
Ja, wir befassen uns ja normalerweise eher mit Fakten, also am besten wissenschaftlich abgesichert und unabhängig überprüft. Heute geht es aber ausnahmsweise auch mal um Verschwörungstheorien bzw. um die Menschen, die solche Theorien und Falschinformationen unter die Leute bringen. Warum begegnet man in sozialen Netzwerken so vielen Menschen, die glauben, dass irgendein Milliardär die Menschheit dezimieren will? Dieses Phänomen gucken wir uns in dieser halben Stunde an, aber vorher sprechen wir über eine Frage, die zurzeit, ich glaube, viele Menschen bewegt. Von all den Maßnahmen, die eingeführt wurden, um das Coronavirus einzudämmen, Schulen und Kitas geschlossen, Geschäfte dicht, Sport auf Eis gelegt und so weiter. Was hat eigentlich am meisten gebracht?
Wenn irgendwo etwas passiert, wenn irgendwo die Infektion nach oben geht, dann haben wir auch einen Notfallmechanismus.
Die erste Frage ist ja, ist das lokalisierbar? Sind die Infektionsketten nachvollziehbar?
Wir dürfen jetzt nicht nachlässig werden.
Corona-Update.
Einige der verhängten Maßnahmen, die werden jetzt nach und nach zurückgenommen. Sie können aber jederzeit wieder aus der Schublade gezogen werden, nämlich dann, wenn die Infektionszahlen wieder zu stark ansteigen. Da wäre es doch eigentlich schön zu wissen, welchen Effekt die verschiedenen Maßnahmen denn hatten. Das ist eine Frage, die nicht leicht zu beantworten ist. Zwei Wirtschaftswissenschaftler von der Uni Regensburg, die haben es trotzdem versucht. Und darüber will ich mit dem Medizinjournalisten Volkert Wildermuth sprechen. Volkert, wenn ich jetzt eine Forscherin wäre und mir die Welt nach Wunsch bauen könnte, ohne dass dabei jemand zu Schaden kommt, dann würde ich mir zum Beispiel zwei exakt gleiche Städte basteln. Gleich groß, gleiche Bevölkerungsstruktur, gleiche Infektionszahlen. Und in der einen Stadt, da schließe ich die Schulen und in der anderen nicht. Und dann warte ich und gucke, was passiert. Das geht leider nicht.
Nee, so geht's natürlich nicht. Aber in Deutschland war es ja so, dass die verschiedenen Maßnahmen nacheinander und außerdem in den verschiedenen Bundesländern zu unterschiedlichen Zeiten umgesetzt werden. Also Sportveranstaltungen, da war am 14. März bundesweit Schluss. Hotels wurden im Schnitt 4 Tage später zugemacht, aber da war eben Bayern viel schneller als etwa Sachsen-Anhalt. Und dieses uneinheitliche Vorgehen, das ist damals ja viel kritisiert worden, aber das ermöglicht jetzt im Nachhinein diese Chance, die Effekte zu bewerten und auseinanderzuklamüsern.
Wie funktioniert das dann genau?
Ja, im Grunde haben die Wirtschaftsforscher aus Regensburg Methoden aus der Arbeitsmarktanalyse für Covid-19 genutzt. Ausgangspunkt, das ist die Entwicklung der offiziellen Infektionszahlen in jedem Bundesland. Und die haben sie verglichen mit dem Zeitpunkt der jeweiligen Einschränkungen dort. Beziehungsweise sie haben so einen 5 Tage Spielraum gehabt. So lange dauert es ja, bis dann Symptome auftreten, jemand getestet wird und so weiter. Und in der Analyse, da ging es um die Schulschließung, Einschränkungen bei Sport, Kneipen, Kino, Kirchen bis hin zu den Ausgangsbeschränkungen und den Außengrenzen. Insgesamt 13 Maßnahmen, jede Menge Daten. Und die wurden dann mit so einer Panel-Regressionsanalyse, nennt man das, untersucht und dann eben versucht herauszufinden, was ist wichtig und was weniger.
Kann man denn jetzt sagen, welche Maßnahmen den größten Effekt hatten?
Ja, glaubt man dieser Analyse, dann waren das eindeutig die Schulschließungen. Die haben die Wachstumsrate der bestätigten Infektionen um rund 8 Prozentpunkte gesenkt. Da muss man wissen, insgesamt gingen die so um etwa 20 Prozentpunkte runter. Da ist 8 Prozent schon ein ordentlicher Batzen. Der Effekt der Kontaktbeschränkungen war etwa halb so groß, 4 Prozentpunkte. Und das Einstellen des Profi- und Breitensports hat nochmal gut 3 Prozentpunkte gebracht. Also mit diesen 3 Maßnahmen zusammen lässt sich ein Großteil des Rückgangs erklären. Andere Sachen, Schließen der Gaststätten zum Beispiel, der Geschäfte, hatte keine klaren Effekte ergeben. Da waren wahrscheinlich allgemeine Veränderungen im Verhalten entscheidender, also wie wir uns alle im öffentlichen Raum bewegen. Aber das lässt sich eben nicht auf ein klares Datum beziehen und deshalb in dieser Weise nicht analysieren.
8%, 3%, das klingt alles sehr exakt und genau. Und danach würden eben Schulschließungen am meisten bringen. Aber kann man sich auf dieses Ergebnis denn jetzt verlassen?
Ja, da muss man leider doch ein dickes Fragezeichen setzen. Die Arbeit ist noch nicht begutachtet worden und auf der Internetseite ist das mehr eine Skizze als wirklich eine vollständige Publikation. Und wenn man da nach unten scrollt, dann sieht man, dass bereits eine Reihe anderer Wissenschaftler Kommentare verfasst haben und die sind extrem kritisch. Und da gibt es mehrere gute Gründe. Erstens, die Daten selber sind nicht besonders verlässlich. Das Robert-Koch-Institut registriert, wann eine Infektion gemeldet wird. Für die Untersuchung. Entscheidend ist aber, wann sich jemand infiziert hat. Da gibt es einfach eine große Unsicherheit, eine Unschärfe. Das zweite Problem besteht darin, dass diese verschiedenen Maßnahmen nur wenige Tage auseinanderlagen. Das heißt, die Effekte überlappen sich und sind deshalb nicht einfach zu trennen. Und schließlich verweist ein Kommentator, der den Ansatz im Grunde gut findet, auch darauf, dass die Maßnahmen selbst viele Nebeneffekte haben. Also Schulschließungen zum Beispiel. Als die verhängt wurden, da kam Covid-19 verstärkt ins Bewusstsein von uns allen. Das hat die soziale Distanzierung erhöht. Die Eltern mussten zu Hause bleiben. Also da gab es viele weitere Effekte, die die Schulschließungen selbst gar nicht wirklich im Kern betreffen.
Also die Effekte vermischen sich leider. Kann man denn trotzdem aus der Studie was rausziehen, das einem bei der Entscheidung hilft, welche Maßnahme man denn jetzt am besten einsetzt?
Ja, ich habe mit einem der Autoren gesprochen, Enzo Weber, in Regensburg Professor für empirische Wirtschaftsforschung. Und der sagt, bei aller Unsicherheit, die er auch zugesteht, bei seiner Analyse sind die Effekte der Schulen vom Sport und den Ausgangsbeschränkungen einfach so viel deutlicher zu sehen als etwa die Schließung von Geschäften, dass er denkt, da ist in jedem Fall was dran. Und das bedeutet jetzt nicht, dass die Schulen zubleiben sollten, sondern dass man in den Schulen jetzt in Zukunft bei der Öffnung auf die soziale Distanzierung achten muss. Das ist ja auch geplant. Und wenn die Zahlen wieder steigen, dann ist es eben vielleicht sinnvoller, nochmal an die Schulen ranzugehen, als die Geschäfte zu schließen. Das sehen Kritiker allerdings anders, verweisen dann zum Beispiel auf die Analyse des norwegischen Volksgesundheitsinstituts. Das hat die ganzen Infektionsketten im Land angesehen und keinen einzigen Fall einer Übertragung durch Kinder und Jugendliche dokumentiert. Das spricht dafür, dass die Schulschließungen vor allem indirekt wirken, eben weil die Eltern dann zum Beispiel zu Hause bleiben müssen.
Eine einfache Rangliste der Maßnahmen von bringt viel bis bringt nichts wäre schön gewesen, die gibt's leider nicht. Eine ganz andere Strategie haben sich Forschende von der Uni Edinburgh angeschaut. Sie haben eine Modellrechnung dazu gemacht, wie es denn wäre, wenn man dem Virus an sich eigentlich freien Lauf lässt und nur besonders gefährdete Personen schützt. Wie würde diese Strategie eigentlich genau aussehen?
Ja, die haben sie Segment and Shield genannt, abtrennen und schützen. Die Idee ist, im Grunde ist doch nur eine kleine Gruppe gefährdet. Lass uns doch um die ganz gezielt kümmern und alle anderen normales Leben wieder aufnehmen. Konkret geht das Modell davon aus, dass 20% der Bevölkerung gefährdet sind. Die über 70-Jährigen, Menschen mit Zuckerkrankheit, mit Herz-Kreislauf-Leiden, die sollen mehr oder weniger zu Hause bleiben. Das ist das Abtrennen. Aber die müssen natürlich versorgt werden. Und deshalb sollen weitere 20% der Bevölkerung den Schutzschirm bilden. Das sind die Angehörigen, aber auch das Pflegepersonal. Die müssen besonders vorsichtig sein, Hygienestandards, die würden im Idealfall auch täglich getestet und die übrigen 60% der Bevölkerung, die können einfach ganz normal weiterleben, ohne dass es zu einem dramatischen Anstieg der Sterblichkeit kommt.
Das erinnert so ein bisschen an die frühere britische Überlegung, das Virus einfach durchlaufen zu lassen, Stichwort Herdenimmunität. Davon ist man dann ganz schnell wieder abgekommen, als die Zahlen da waren für so ein Szenario und sehr hohe Todeszahlen vorhergesagt wurden. Ist denn diese neue Strategie mit Schutz die Risikogruppen was, auf das die britische Politik wieder anspringen könnte?
Also da haben sich schon mehrere Abgeordnete geäußert und dann kann man sagen, Segment and Shield wird wohl nicht eins zu eins umgesetzt, denn die sehen darin eine Altersdiskriminierung. Es ist ja auch unklar, wie Großbritannien es überhaupt schaffen sollte, 13 Millionen Tests am Tag zu organisieren. Die haben ja jetzt schon Probleme. Aber auf der anderen Seite, die Regierung überlegt tatsächlich und hat das auch durchrechnen lassen, ob der Lockdown für verschiedene Altersgruppen zu unterschiedlichen Zeiten aufgehoben werden könnte. Auch da gibt es Gegenstimmen, die sagen, es gibt doch fitte 70-Jährige, kranke 40-jährige Alter sei einfach keine gute Kategorie. Man soll die Menschen einfach vernünftig aufklären, selbst entscheiden lassen. Also ob das kommt in Großbritannien, kann ich nicht sagen. In Deutschland jedenfalls verlangt niemand ernsthaft, die Risikogruppen für lange Zeit zu ihrem eigenen Schutz wegzusperren.
Schulen zu schließen, das könnte einen größeren Eindämmungseffekt haben, als manche glauben, allerdings nicht unbedingt aus den Gründen, die man erstmal vermuten würde. Und wie könnte das aussehen, nicht alle, sondern nur Risikogruppen zu schützen? Das haben zwei Studien untersucht. Volkart Wildermuth hatte die Hintergründe. Danke. Den allerersten Nobelpreis für Medizin. Den gab es 1901, also vor fast 120 Jahren. Bekommen hat ihn ein Deutscher, Emil von Behring. Er hatte zusammen mit einem Kollegen entdeckt, dass manchen Tieren die Infektionskrankheit Diphtherie nichts anhaben konnte. Und wenn man das Blutserum dieser Tiere hernimmt und anderen Tieren spritzt, dann überleben die Krankheit auch. Behring hat damit die passive Impfung erfunden. Später wurde Diphtherie auch bei Menschen so behandelt, mit dem Blutserum von Pferden. Was der Forscher damals gar nicht gewusst hat, ist, warum das Ganze eigentlich funktioniert. Es waren die Antikörper im Blut der Pferde, die auch den Menschen geholfen haben. Dasselbe Prinzip einer passiven Impfung könnte heutzutage auch gegen Covid-19 helfen. Ganz ohne Pferde allerdings. Mein Kollege Arndt Reuning hat dazu recherchiert. Wie könnte so eine Therapie mit fremden Antikörpern aussehen?
Naja, die einfachste Form solch einer Behandlung, die ist ja bereits erprobt worden, und zwar mit dem Blutserum von Menschen, die an Covid-19 erkrankt waren und die die Krankheit dann überstanden haben. Deren Körper hat im Laufe der Infektion Antikörper gebildet und die docken dann eben an bestimmten Stellen an der Oberfläche des Virus an, die binden daran. Und dazu gibt es Studien aus China, die zeigen, dass diese Behandlung die Symptome mildern kann und die Dauer der Krankheit auch verkürzen kann.
Das hört sich alles ziemlich gut an erstmal, aber für diese Therapie ist man ja darauf angewiesen, dass man genügend Spender hat, also Menschen, die Antikörper auch im Blut haben.
Ja, genau, das ist das eine. Und die Qualität des gespendeten Plasmas, die schwankt von Mensch zu Mensch. Das liegt daran, dass es eine Vielzahl von Antikörpern enthält. Und diejenigen, die gegen das Coronavirus gerichtet sind, die binden zwar alle an dem Erreger und markieren ihn so für das Immunsystem, aber es gibt eben auch eine ganz spezielle Art von Antikörpern, die eben nicht nur binden, sondern das Virus auch ausschalten. Die verhindern, dass es sich im Körper vermehren kann. Und das sind die neutralisierenden Antikörper. Die sind hochwirksam und genau die möchte man haben für solch eine Therapie. Aber nicht alle Patienten, die genesen sind, haben eben ausreichende Mengen davon im Blut.
Das heißt, das ist alles mit ziemlichem Aufwand verbunden. Geht's auch, ich sage jetzt einfach mal, einfacher oder besser?
Einfacher vielleicht nicht, besser bestimmt. Statt den Patienten eine verdünnte, wilde Mischung von irgendwelchen Antikörpern zu injizieren, könnte man mit maßgeschneiderten, hochspezifischen Antikörpern arbeiten, die im Labor oder auch im Technikum eben hergestellt werden, mithilfe von Biotechnologie, also mit Zellkulturen, die dann eben auch in einer hohen Dosis verabreicht werden können. Monoklonale, neutralisierende Antikörper nennen die sich dann. Und an sich ist das keine neue Idee. Das Prinzip, wie man diese Antikörper herstellt, ist seit Mitte der 1970er Jahre bekannt. 1984 hat es dafür auch einen Nobelpreis in Medizin gegeben. Und heutzutage gibt es eine breite Palette von monoklonalen Antikörpern für verschiedene Krankheiten, aber eben noch nicht gegen Covid-19.
Was bräuchte man jetzt denn dafür, um solche Antikörper herzustellen?
Naja, man müsste sich erstmal anschauen, welche Antikörper denn am besten das Coronavirus neutralisieren. Also wo es Stellen an der Oberfläche gibt, an denen die Antikörper andocken können, um das Virus zu blockieren. Beim Coronavirus, da sticht ja förmlich eine Eiweißstruktur hervor, nämlich diese sogenannten Spike-Proteine. Das sind diese kleinen Zacken auf der Oberfläche. Mit Hilfe dieser Zacken entert das Virus die Körperzellen. Das sind sozusagen seine schärfsten Waffen. Aber dadurch eben auch die Achillesferse des Virus, denn wenn man einen Antikörper findet, der genau dort andockt und diese Waffe blockiert, dann hat das Virus keine Möglichkeit mehr, in die Zelle einzudringen und sich zu vermehren. Und deshalb sind im Moment viele Pharmafirmen, aber auch viele akademische Forschungsgruppen auf der Suche nach solchen neutralisierenden Antikörpern.
Welche Strategien gibt es dann dabei?
Ja, eine wichtige Rolle spielt bei vielen Ansätzen das Gedächtnis des Immunsystems in Form der B-Gedächtniszellen. Das sind ganz bestimmte weiße Blutkörperchen, die sich ein Merkmal eines Erregers merken, in Anführungszeichen, und dann ganz schnell neue Antikörper ausspucken können. Ich habe mit Ulrich Kalinke gesprochen vom Forschungszentrum TwinCor in Hannover. Der sucht im Blut von genesenen Patienten nach diesen B-Zellen, die neutralisierende Antikörper herstellen. Und er schaut sich dann in den Zellen den genetischen Bauplan dafür an und kann den nutzen, um maßgeschneiderte Antikörper zu erzeugen. Andere Gruppen, die gehen die eher klassische Route und gewinnen die B-Zellen aus genveränderten, immunisierten Mäusen. Und ich habe auch geredet mit Michael Hust von der TU Braunschweig. Der setzt auf große, schon bestehende Antikörperbibliotheken mit 10 Milliarden menschlichen Antikörpergenen. Und die durchmustert er, um einen passenden Bauplan zu finden. Also es gibt verschiedene Ansätze. Welcher am Ende erfolgreich sein wird, steht noch nicht fest. In ein Medikament würde man aber wahrscheinlich sogar eine Kombination aus 2 oder auch sogar 3 Antikörpern reinpacken.
Das klingt jetzt alles nicht unbedingt, als wäre es morgen verfügbar. Kann man sagen, wie lange es wahrscheinlich dauert, bis man so ein Medikament hat?
Ja, es gibt erste Kandidaten, die müssen jetzt Studien an Zellkulturen und Tierversuche durchlaufen. Das dürfte so ungefähr ein halbes Jahr dauern und dann könnten klinische Studien am Menschen beginnen. Die Experten, mit denen ich gesprochen habe, die erwarten, dass das dann etwas zügiger verlaufen könnte als Studien für eine prophylaktische Schutzimpfung. Das muss man sich aber auch vergegenwärtigen. Das hier ist eine Impfung, die immer wieder regelmäßig aufgefrischt werden muss, wenn man dazu Beispiel Menschen mitschützen will, die in einer Klinik arbeiten.
Wenn unser Körper noch nicht weiß, wie er selbst Antikörper gegen das neue Coronavirus herstellt, dann könnten wir ihm auf die Sprünge helfen mit künstlichen Antikörpern. Wie weit die Forschung da ist, hat Arndt Reuning erklärt. Danke dafür. Ach, Facebook. Ab und zu schaue ich da vorbei und guck mal, was meine alten Schulfreunde so machen. Und hin und wieder bin ich auch ein bisschen schockiert, wenn ich dann sehe, dass Leute, die ich zumindest früher mal gut kannte, plötzlich sehr komische Videos teilen. Gerade jetzt in Corona-Zeiten. In denen will mir jemand dann weismachen, warum das alles eine große Verschwörung sei und es gar keine Gefahr gebe durch das Coronavirus. Und manchmal mache ich dann den Fehler und denke, das kann ich so nicht stehen lassen. Und versuche dagegen zu halten mit Zahlen und Logik und Links zu Studien. Aber leider hat irgendjemand immer mehr Zeit als ich, um mir mit noch einer absurderen Geschichte zu antworten und dann mit noch einer. Aber vielleicht mache ich doch nicht alles falsch, wenn ich einer aktuellen Studie aus dem Fachmagazin Nature glauben darf. Ein US-Informatik-Team hat untersucht, warum impffeindliche Gruppen in sozialen Netzwerken so erfolgreich sind und was man sich von ihnen strategietechnisch abgucken könnte. Karl Urban hat mit einem der Forscher gesprochen.
Wir schauen uns keine Individuen an. Da würden wir bei Facebook auch gar nicht reinkommen.
Wenn Informatiker Daten sozialer Netzwerke analysieren wollen, müssen sie kreativ sein.
Weil diese individuellen Accounts, das heißt also die Facebook-Seite von Ihnen und von mir, unterliegt strengen Datenschutzkriterien. Was wir uns angesehen haben, waren Interessensgruppen oder Facebook-Pages.
Stefan Wuchti von der University of Miami in Florida hat nach Gruppen gesucht, die sich mit dem Impfen beschäftigen. Darunter die Impfgegner von Rage Against the Vaccines oder auf der anderen Seite die Facebook-Seite der Bill und Melinda Gates Stiftung.
Wir wollten nur mal sehen, wo würde uns der Wind hinblasen sozusagen, wenn wir es den Links auf diesen Gruppen-Pages folgen. Dann hat sich also eben dieses Netzwerk vor uns ausgebreitet, das wir da beschreiben.
Die Forscher fanden in diesem Netzwerk vieler Gruppen drei verschiedene Haltungen, die sie anhand der geposteten Inhalte einteilten, um Verbindungen zwischen ihnen zu analysieren. Das sind zunächst die Gruppen der Impfgegner, deren Mitgliederzahl mit kaum 5% eine absolute Minderheit darstellt. Ähnlich wenige Menschen befürworten das Impfen per se. Die Mehrheit der Gruppen dagegen sind mit rund 85% aller Mitglieder beim Impfen noch unentschieden.
Die sind einfach nur auf der Suche nach Information.
Zum Beispiel, mein Kind muss geimpft werden, ich habe von Nebenwirkungen gelesen, was muss ich tun? Alle analysierten Gruppen haben zusammen 85 Millionen Mitglieder und verteilen sich über verschiedene Sprachräume weltweit. Wenn ein Administrator einen Link zu einer zweiten Gruppe postete, rückten diese Gruppen grafisch zusammen. Gab es kaum Verlinkungen zwischen ihnen, erschienen sie weiter auseinander.
Wir haben dann diese Battlefield Map dann herausbekommen.
Heraus kam eine Karte, rot die Gruppe der Impfgegner, blau die der Befürworter, dazwischen in grün das große Feld der unentschlossenen Gruppen.
Und da hat sich dann herausgestellt, dass praktisch die Gegner-Pages sehr stark vernetzt sind, speziell zu den neutralen Pages, weniger zu den Impfbefürwortern und die Impfbefürworter auch irgendwie also nicht richtig an dem Spiel teilnehmen. Das ist ungefähr so, als würde sich ein Heer von Ameisen auf einen größeren Gegner stürzen.
Stefan Wuchti verfolgte die Verknüpfungen zwischen März und Oktober 2019. In diesen 8 Monaten änderte sich die Karte des Netzwerks. Die zahlenmäßig unterlegenen Impfkritiker umlagerten die Gruppen der Unentschlossenen. Es gab zahlreiche neue Verknüpfungen zwischen ihnen. Und das liegt laut Stefan Wuchti nicht an einer Manipulation von außen. Die Statistik spreche für einen natürlichen sozialen Prozess.
Es gibt nicht irgendwie eine steuernde Hand, die das Ganze in irgendeine Richtung lenkt. Das ist ein selbstorganisierendes System.
Der Forscher glaubt, die Impfbefürworter beschäftigen sich weniger mit Einzelthemen und waren dadurch im Netzwerk weniger attraktiv. Das Geheimnis der vielfach erfolgreicheren Impfgegner liegt darin, dass sie den neutral eingestellten Nutzern ein sehr breites Angebot bieten, beispielsweise zu allen realen und spekulativen Nebenwirkungen, zu vermeintlichen Impfopfern bis zu Verschwörungstheorien. Die Informationssuchenden werden dadurch viel stärker zu falsch Informationen Informationen gelenkt. Um diese Verzerrung auszugleichen, empfiehlt Wuchti, dass die Impfbefürworter das Spiel vielleicht doch mitspielen und sich dabei etwas von den größten impfkritischen Facebook-Gruppen abschauen.
Auf die muss man sich konzentrieren, also auf diese sogenannten Hubs nennt man die. Die also sehr, sehr viele Connections haben, speziell zu den neutralen Gruppen.
Impfbefürworter sollten sich laut Stefan Wuchti stärker mit neutralen Gruppen vernetzen und dort mehr auf konkrete Fragen und Ängste eingehen. Dagegen reicht es offenbar nicht, dass soziale Netzwerke lediglich falsche Informationen blockieren oder automatisch seriöse Quellen einblenden. In der Corona-Pandemie dürfte sich der beobachtete Trend dieser Studie daher beschleunigen.
Es ist davon auszugehen, dass das Ganze jetzt dann noch stärker wird, ganz einfach deswegen, weil da jetzt mehr Informationsfluss. Diese ganzen Gruppen, die schon vorher neutral waren, die werden wahrscheinlich jetzt dann noch mehr Interessenten oder Follower haben, sodass also der Austausch zwischen den Gruppen wahrscheinlich noch stärker ist. Allerdings genaue Zahlen im Moment haben wir keine.
Um den Siegeszug von Fake News zum Thema Impfen zu brechen, wäre der letzte Ausweg ein beherzter Eingriff von außen, bei dem impfkritische Gruppen gelöscht oder isoliert werden. Solche Eingriffe gibt es bislang allerdings nur bei Inhalten, die explizit illegal sind.
Karl Urban über den Online-Erfolg von Impfgegnergruppen und was man sich von ihnen abgucken könnte. Das war's für heute mit unserem Blick in die Welt der Forschung und Wissenschaft. Und jetzt fehlt nur noch einmal in den Nachthimmel zu schauen. Besonders Frühaufsteher könnten morgen früh mal kurz in Richtung Mond blicken. Der ist dann nämlich nicht allein.
Sternzeit, 14. Mai. Mond bei Mars ohne ExoMars. Morgen früh gegen 4 Uhr zeigen sich tief über dem Südosthorizont der abnehmende Halbmond und darüber der recht helle rötliche Mars. Unser Nachbarplanet nähert sich derzeit immer weiter der Erde bis zur engsten Begegnung im Oktober. Die gute Gelegenheit dieses Jahres wollen oder wollten einige Raumfahrtagenturen nutzen, um Raumsonden auf den Weg zu schicken. Europas ExoMars-Lander wird aber am Boden bleiben und erst in 2 Jahren bei der nächsten Annäherung von Erde und Mars starten. Es gibt technische Probleme mit den Fallschirmen, die den Sturz des Rovers durch die Marsatmosphäre bremsen sollen. Nach einigen Fehlschlägen bei Tests sind weitere Verbesserungen nötig, die einige Zeit dauern werden. Zudem hat die Corona-Pandemie Auswirkungen auf viele Raumfahrtprojekte. Die europäischen Raumsonden Mars Express und ExoMars Spurengasorbiter ziehen zwar stets um den Planeten herum, doch gibt es bei solchen Krisen auch Phasen, in denen eine intensive Betreuung durch das Kontrollzentrum in Darmstadt nicht möglich ist. Somit finden kaum Messungen statt und die Daten werden auch nicht in gewohntem Umfang übertragen. Manche Missionen können gefahrlos eine Zeit lang sich selbst überlassen werden. Bei anderen, zum Beispiel Satelliten auf niedrigen Erdumlaufbahnen, ist dagegen ständig eine genaue Überwachung nötig, um mögliche Kollisionen mit Weltraumschrott zu verhindern. Auch der rote Planet Mars bleibt in diesen Zeiten nicht ganz verschont von den Zuständen auf der Erde. Morgen früh leuchtet er gemeinsam mit dem Mond tief im Südosten.
Die Sternzeit mit Dirk Lorenzen. Und Dankeschön für die Forschungsthemen an Sophie Stiegler. Die gehen damit nämlich zu Ende. Und gleich folgen hier im Deutschlandfunk die ausführlichen Meldungen unserer Nachrichtenredaktion. Und dann reden wir bis 11:30 über gesundes Wohnen und über die Frage, wie man Wohngifte vermeiden oder sie wieder loswerden kann. Sie können sich beteiligen. Wählen Sie für Ihren in ganz Europa kostenlosen Anruf die Telefonnummer 00800 44 64 44 64. Oder schicken Sie eine Mail an marktplatz@deutschlandfunk.de. Bleiben Sie dran.